Ciao und herzlich willkommen zum Make It Podcast, der Podcast über digitale und persönliche Transformation. Ich bin der Stefano, bin der Host von dem Podcast und in dieser Folge habe ich den Thomas Hepp bei mir zu Gast. Thomas ist Unternehmensgründer von OriginStamp. Thomas, herzlich willkommen.
Hey Stefano, vielen Dank für die Vorstellung. Bevor wir anfangen, das ist mir wirklich eine Ehre, bei dir als Gast im Podcast sein zu dürfen. Ich habe auch bereits schon spannende Impulse und Inspirationen mitnehmen dürfen, insbesondere auch aus der Folge mit Viktoria Kehl. Das war für mich wirklich beeindruckend und auch erstrebenswert, das Unternehmertum und auch Elternschaft miteinander zu verknüpfen. Und ich wünsche mir heute, dass wir auch einige Impulse setzen können. Und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam auf die Reise gehen dürfen. Auf was freust du dich am meisten?
Ja, also einerseits merci vielmals für das Feedback. Das freut mich natürlich sehr. Und das ist auch immer wieder bereichernd, wenn man so Feedbacks bekommt. Weil oftmals ist man als Zuhörer, vor allem als Host, kommt man wenig Feedbacks über in dem direkten Zusammenhang, weil man als Zuhörer natürlich nicht irgendwie in die Interaktion mit dem Host geht, also in dem Fall mit mir. Ich freue mich natürlich, dass wir da auch gewisse Inputs können mit auf den Weg geben, vielleicht auch eben mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive in Bezug auf IT. In den letzten Folgen, und das muss man an dieser Stelle auch sagen, wir sind jetzt ein bisschen in einer Vorproduktion, aber in den letzten Folgen sind mehr Themen aufgegriffen worden von persönlichen Transformationen. Und ich möchte auch ein bisschen den Fokus wieder in die IT lenken. Und deswegen, Thomas, freut es mich umso mehr, dass wir da aus dieser Perspektive auch aus dem Nähkästchen plaudern können und da gewisse Inputs mit auf den Weg geben, wo natürlich der ein oder andere vielleicht nicht ganz so sieht oder anderer Meinung ist oder mal eine andere Perspektive gibt.
Ja, sehr cool.
Ja, stell dich doch mal kurz vor, nebst dem, dass du ja Unternehmer, Gründer bist.
Ja, also für alle nochmal, ich bin Thomas Hepp und bei der Firma OriginStamp bieten wir die einfachste Archivierungslösung für deine Administration an, die heißt SWEDOC. Das ist ein Software-as-a-Service-Produkt und das soll das lästige Thema Ablage effizient lösen, damit Unternehmer eigentlich endlich mal Zeit für die wirklichen wichtigen Dinge haben und auch die Dinge, die Spaß machen. Was mich persönlich da antreibt, ist, ich bin sehr affin für Software-Technologien. Das hat man bereits schon in meiner Kindheit und auch Jugend gemerkt. Wenn ich mein Journey zusammenfassen müsste, würde ich sagen, von Minesweeper auf Windows 3.11 über Blockchain zum Kundennutzen. Ja, und schauen wir uns die Hypes und Innovationen heute an, dann sehen wir, das steht meistens eigentlich nur den größeren Unternehmen zur Verfügung. Mich persönlich reizt es aber vielmehr die echte Welt, echte Menschen und dementsprechend unsere KMU auf den Kopf zu stellen mit Hilfe von diesen Werkzeugen. Hast du schon Technologie-Hypes miterleben dürfen, Stefano?
Ja, also grundsätzlich im Umfeld von der KMU ist ein Technologie-Hype eigentlich nichts weltbewegendes, gell, wenn du so willst. Also grundsätzlich kann ein Technologie-Hype auch ein Microsoft-Suite, kann auch als Microsoft-Suite interpretiert werden, oder grundsätzlich. Also wenn ich eine Microsoft-Applikation einsetze und ich früher mit Papier unterwegs gewesen bin und jetzt plötzlich mit Microsoft-Tools arbeite, zum Beispiel Teams als Ablage, dann ist ja das auch ein Hype irgendwo durch, oder? Und ja, das kann natürlich ein KMU natürlich in vielen Hinsichten, was Prozess betrifft, unterstützen, entlasten, Effizienzsteigerung, Stichwort. Und ich glaube, das ist etwas, wo die IT sollte machen. Die IT sollte ein Enabler sein von Effizienzsteigerung, nicht etwas, das sollte belasten. Also ich sage immer, die IT muss mich als Person, als Unternehmung unterstützen und nicht belasten. Und ich glaube, wenn wir das anbringen Und das gibt verschiedene Tools, ob es jetzt Microsoft ist, ob es jetzt SweDoc ist, ob es jetzt andere Tools sind, die ihr auch entwickelt, wo man dann vielleicht auch ein bisschen tiefere Technologie eingehen könnte. Dann ist das natürlich etwas, wo ja, ich dann nachher meine Zeit auf das kann fokussieren, was mir wirklich, wirklich wichtig ist. Also auf mein Kernbusiness und nicht auf etwas, wo ja, quasi wie als Last. Ich interpretiere das oftmals wirklich als Last. Bei vielen KMUs ist IT eine Last. Aber IT ist eigentlich cool, wenn es funktioniert.
Da kann ich absolut zustimmen bei der Aussage. Vor allem auch bei der Aussage, dass es einen echten Nutzen bringen muss. Ursprünglich komme ich aus dem Bereich Blockchain. Und wenn wir uns diesen Hype mal anschauen, da gab es vor Jahren die Hype-Phase, und in dieser Hype-Phase wurden oft Dinge getan nach dem Motto Because we can. Und die Phase Bitcoin und Blockchain, da war ich live dabei und habe die auch mitprägen dürfen. Beispielsweise vor 10 Jahren haben wir die erste Bitcoin-Transaktion bei Origin Stamp gemacht und seitdem sind viele Tausende dazugekommen. Und die Hype-Phase, das war eine richtige Achterbahnfahrt. Ich meine auch für unser Geschäft. Unser damaliges Angebot war dezentrales Datenlabeling mit Blockchain. Heute relevanter denn je, weil dank der generativen künstlichen Intelligenz haben wir den Zeitpunkt verpasst, unsere Inhalte als human-made zu deklarieren. Ja, wir haben damals den Markt davon nicht überzeugen können, obwohl wir eigentlich die geilste Technologie hatten und auch oft kopiert wurden.
Ja, gut, grundsätzlich, oder, muss man auch sagen, Blockchain assoziiert man ja heute viele assoziieren Blockchain mit Krypto, mit Bitcoin, aber wenn man eigentlich tiefer reingeht, ist Blockchain eigentlich eine Technologie und Bitcoin basiert ja auf dieser Technologie und die ist ja nicht nur in der Kryptowelt ist die ja präsent, sondern die wird ja auch in anderen Bereiche wird die eingesetzt. Sagt das jetzt im Gesundheitswesen, was viele auch nicht wissen, oder? Weil was gibt mir eigentlich die Technologie Blockchain? Ich habe eigentlich einerseits eine Nachverfolgung und ich kann sicherstellen, dass die Dokumente unverändert sind, unter anderem. Hast du noch Ergänzungen, was Blockchain sonst noch als Technologie für Benefits mitbringt?
Also für mich, aus meiner Perspektive, ist Blockchain die erste Technologie, die es schafft, fälschungssicher oder manipulationssicher zu sein. Das ist die erste digitale Technologie, weil durch Bitcoin hat man eben einen Konsens oder ein Netzwerk mit Energie verknüpft. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass man es schafft, wenn etwas geschrieben ist, in die Blockchain jemals zu verändern. Und man kann das so sehen als die absolute Wahrheit, die im digitalen Raum niedergeschrieben wird. Mhm.
Ja, und ich meine, dass das ja gewisse, es ist schon auch sehr abstrakt, das Thema, und in der Bevölkerung, ja, ist ja klar, dass man irgendwo durch, irgendwann ist es einfach zu viel, oder? Und man muss das ist wirklich eine Nische, die wir jetzt hier bespielen, oder? Aber ihr mit SweDoc basiert ja eigentlich auf dieser Technologie. Kannst du uns mal ein Beispiel nennen, wie ihr das einsetzt für euch, damit auch Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen Verständnis bekommen? Ja, Blockchain, oder? Es ist ja eine Kette und das wird immer wieder erweitert. Ja, aber wie kann ich das, was heisst das in der Praxis?
Ja, in der Praxis sind wir am Schluss auch nur Nutznießer von diesem öffentlichen Netzwerk. Wie du vorher auch schon angesprochen hast, im Gesundheitssektor wird es auch eingesetzt. Und da geht es darum, dass Dokumente nicht mehr verändert werden können oder dass man Änderungen erkennt. Und das ist das Thema der Datenintegrität. Wenn wir uns heute anschauen, was sind die Schutzziele der Informationssicherheit? Das ist Vertraulichkeit, sprich, darf der Stefano meine Rechnungen einsehen? Die Verfügbarkeit, ja, kann ich meine Rechnung jederzeit zugreifen und abrufen, aber auch die Vollständigkeit, ist das immer noch die Rechnung, die ich damals in meine Ablage reingeworfen habe. Weil wir leben heute in einer eigentlich recht unsicheren Welt. Cyberbedrohungen nehmen kontinuierlich zu. Es ist eine Frage der Zeit, wann man gehackt wird, nicht ob man gehackt wird. Und ja, da möchtest du dann natürlich wissen, sind die Daten, die ich besitze, eigentlich immer noch die echten? Und wir nutzen dafür dieses Blockchain-Labeling-Verfahren, um Gesetzesanforderungen in der Schweiz umzusetzen. Da gibt es die Schweizer Geschäftsbücherverordnung. Long story short, man muss Dokumente archivieren. Man sollte darauf achten, dass eben diese Schutzziele der Informationssicherheit eingehalten werden, sprich die Unverändertheit. Dafür nutzen wir Blockchain und können dadurch eine kostengünstige und kosteneffiziente Lösung für unsere Kunden bereitstellen.
Und bezüglich der Aufbewahrung, 10 Jahre Aufbewahrungszeit in der Regel, oder? Oder Aufbewahrungsfrist und im Gesundheitswesen 20 Jahre. He?
Ja, also die Liste an Aufbewahrungspflichten ist, glaube ich, unendlich lang. Ich bin gerade dabei, die tatsächlich auch zu sammeln. Ich habe da ein Dokument, das hat eine Excel-Liste, die ist bereits schon 200 Zeilen lang mit verschiedensten Dokumententypen nach Branche und Aufbewahrungspflichten. Das ist super verrückt, welche Anforderungen und gesetzliche Anforderungen es einfach gibt.
Und bezüglich der Integrität und der Vertraulichkeit und der Verfügbarkeit, da redet man auch im IT, in der IT-Sicherheit von CIA, also Confidentiality, Integrity und Availability. Jetzt meine englische Kenntnisse oder Aussprache, den wir jetzt da mal ein bisschen ignorieren, aber grundsätzlich CIA.
Genau. Da kann man sich das super merken.
Genau. Richtig. Jetzt, wenn ich jetzt so eine Software oder so ein Tool in meinem Team oder in meiner Organisation möchte integrieren, jetzt würde ich gerne mal ein bisschen in so kleine Projekte, weil das ist ja eigentlich ein kleineres Projekt, ja, aber es gibt ja auch grundsätzlich Merkmale in Projekten, in IT-Projekten, wo man berücksichtigen sollte. Was muss ich einerseits als Organisation beachten, wenn ich so etwas einführe? Und was heisst das auch fürs Team? Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen oder können wir da ein bisschen tiefer reingehen, damit sich auch die Leute können vorstellen, ja, was heisst das jetzt eigentlich für mich, wenn ich so etwas möchte umsetzen und ja, wie kann ich eigentlich davon profitieren?
Genau. Es gibt natürlich da eine gewisse Herausforderung und ich glaube, du kennst das ganz gut durch deine praktische Erfahrung im KMU-Bereich. Die größte Herausforderung aus meiner Sicht, das ist immer herauszufinden, was denn die Datentöpfe sind. Ja, haben wir physische Ordner, die im Unternehmen rumstehen, die digitalisiert werden wollen oder werden müssen und gleichzeitig auch, welche Kanäle gibt es denn da noch? Und da muss man sehr stark evaluieren, ob es tatsächlich Sinn macht, eine Historie bei einem KMU, was sicherlich eine lange Historie hat, zu digitalisieren oder ob man sagt, okay, wir starten ab heute. Und da muss man sich dann im Klaren sein, das ist immer eine Kostenfrage. Meine Erfahrung sagt mir, Altbestände bleiben Altbestände und irgendwann mal muss man eben auf dieses Neue umsteigen. Beim Umstieg muss man einfach darauf achten, dass man den richtigen Partner zur Seite hat, der einen da unterstützt, wenn man keine eigene IT hat und gleichzeitig auch, dass man sich mit den Gesetzesanforderungen einigermaßen auseinandergesetzt hat, dass man weiß, es gibt welche und dass ich einfach sicher archivieren muss. So, das ist der gesetzliche Teil. Wenn du mich persönlich fragst, was der eigentliche Mehrwert ist, dann ist es folgender. Wenn wir uns Archivierung und Bibliotheken mal in einem geschichtlichen Kontext anschauen, beispielsweise die Stiftsbibliothek in St. Gallen, dort hast du eine lange Historie an Dokumenten und wenn du es eigentlich betrachtest, ist das nichts anderes als der Ort des Wissens. Eine Ablage, ein Archiv. Heute ist die Ablage eigentlich eher ich sag's mal, eine Mülldeponie von Dokumenten, wo alles kreuz und quer und hier und da sozusagen verteilt ist. Und da ist die größte Herausforderung, das zu ordnen und zugreifbar zu machen, weil aus den Informationen, die in so einer Ablage drinne sind, könnte man ja auch einfach Wissen generieren fürs eigene Unternehmen. Beispielsweise Liquiditätsplanung oder ja, den Blick in die Vergangenheit zu schauen, um eine Plattform zu haben für Wissensmanagement.
Und wenn ich jetzt so etwas in meiner Organisation möchte implementieren, in mein Team, dann werde ich begleitet von einem Partner, der das macht. Aber aus persönlicher Erfahrung stelle ich halt auch immer wieder fest bei Kunden, dass es ja oftmals daran scheitert, dann nachher wirklich in die Verwendung hineinzugehen von diesem Tool. Mhm. Also man implementiert etwas und irgendwann stellt man fest, oder ja, man kommt an den Punkt, ja gut, das ist fertig, das Projekt ist abgeschlossen, jetzt muss ich es verwenden. Ja, um was jetzt, oder? Ich denke, das ist aus meiner Sicht die grösste Herausforderung, so, ob jetzt ein kleines Projekt oder auch ein grösseres Projekt ist. Einerseits Kommunikation, Ressourcen, und zwar Ressourcen meine ich nicht nur finanzielle Ressourcen, sondern meine ich auch in Form von Zeit. Es kostet Zeit, man muss vielleicht einen Workshop machen, man muss gewisse Sachen überdenken, man muss gewisse Prozesse überdenken, man muss gewisse Strukturen überdenken. Also einfach wirklich, es ist eine ganzheitliche Sicht, oder? Wenn ihr euch mal überlegt, ja, was für Prozesse haben wir eigentlich basierend auf dem, was wir jetzt machen, implementiert? Und was heisst das, wenn wir dann nachher eine Software haben?
Ja, also wenn wir uns heute Ablage in KMU anschauen, das ist ja heute schon sehr zeitintensiv an manchen Stellen. Schauen wir uns, ja, warum gibt es uns eigentlich? Wir haben mal eine Umfrage gestartet hier im Kanton, sind da ganz besonders auf die K in KMU zugegangen und wollten einfach mal wissen, wie macht ihr das eigentlich und warum macht ihr es? Und da kam dabei raus, dass viele einfach noch, ich sag's mal, im Leitsordner-Zeitalter sind, sprich das Ganze eben ausdrucken und abheften, sortieren, sprich richtige Aufgaben, die jetzt ja einfach viel Zeit kosten und gar nicht so produktiv sind und gar nicht, ich sag's mal, Firmenwerte irgendwo generieren. Das heißt, wenn man so eine Lösung hat, wie wir sie jetzt haben, muss sichergestellt sein, dass der Kunde am Ende des Tages durch das, was wir machen, Zeit einspart. Weil das ist Ziel. Das ist das oberste Ziel von dem Ganzen. Und dafür müssen die Lösungen so einfach wie möglich sein. Und wir, habe ich ja gerade schon angesprochen, sind da sehr angewiesen auf Kundenfeedback und versuchen uns da einfach iterativ und kontinuierlich die Software an die Bedürfnisse anzupassen. So. Bei der Einführung haben wir gemerkt, wie du es sicherlich ja auch, dass der Mensch die größte Barriere oder die größte Hürde am Ende des Tages ist, ob ein Projekt erfolgreich oder nicht erfolgreich ist. Das heißt, um Erfolg für so ein Projekt sicherzustellen, muss man den Menschen in den Mittelpunkt stellen und ihn auf dieser Reise mitnehmen. Das kann von uns als Softwareanbieter aus, kann das eben dadurch sein, dass wir eine entsprechende Usability für unsere Software bereitstellen, sprich, sie ist einfach zu nutzen, der Nutzer wird geführt, die Benutzeroberfläche ist nicht sozusagen überladen mit Optionen, sondern die Prozesse, die ihr habt, müssen einfach abgebildet werden können.
Mhm. Und ich würde da noch ergänzen, Mensch im Mittelpunkt ist der eine Aspekt, aber der Scope, also sprich der Fokus, was ist eigentlich das Ziel von diesem Mini-Projekt, von diesem Projekt, weil es ist ja, ich vergleiche es oft gern mit, das kann man sich vielleicht ein bisschen besser vorstellen, mit einem Haus, also wenn man umbaut, oder? Für diejenigen, die umgebaut haben, die wissen das vielleicht, oder haben auch schon die Erfahrung dürfen machen, dass man sagt, ja, ich mache einen Küche-Bad-Umbau und plötzlich stellt man fest, ja, wir könnten ja noch die Fenster, ja, wir haben es ja eh schon offen, ja, das könnten wir noch machen und das andere und die Blättli und so. Und das ist eigentlich gemeint mit dem Scope. Also wenn ich sage, der Scope ist Küche-Bad-Umbau in dem Beispiel, das ich vorher genannt habe, dann ist das der Scope und nicht ausweiten.
Genau.
Weil das ist nicht der Bestandteil des Projekts. Das sind dann wie Nebenprojekte, dann, die daraus resultieren. Und ich will jetzt da nicht in Frage stellen, ob das jetzt sinnvoll ist, jetzt im Fall von dem Beispiel, das ich genannt habe, ob man jetzt gerade alles macht oder nicht. Das muss jeder individuell entscheiden. Aber in einem IT-Projekt ist es wirklich sehr wichtig, dass man den Scope definiert.
Absolut. Da haben wir in der Vergangenheit natürlich auch schon Fehler gemacht. Das muss man auch einfach ganz klar sagen. Es ist nicht nur alles immer rosig in der IT-Welt. Da merkt man dann dem Kunden, der hat jetzt Interesse an einem ganz besonderen Projekt. Und dann kommen sukzessive immer neue Anforderungen rein. Und am Schluss, ich meine, das ist ja auch für das Team, was das später umsetzt, auch schwierig. Warum tue ich das gerade? Und wohin soll die Reise am Schluss gehen? Und ja.
Mhm. Ja, das ist absolut so. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man das definiert, weil ich meine, am Schluss, wenn das Projekt abgeschlossen ist und der Kunde und du das Projekt übergibst und der Kunde dann nachher feststellt, das ist eigentlich gar nicht das, was ich will.
Ja.
Also es geht ja auch um Zufriedenheit, um die Erwartungshaltung, oder? Weil ich sage auch immer gern, oder? Wenn man dann enttäuscht ist, dass es nicht so ist, wie es grundsätzlich angedacht war, dann hat man ja eine Erwartung, oder? Also Enttäuschung kommt von einer Erwartung, die nicht hat können erfüllt werden.
Genau.
Und dann bin ich enttäuscht als Person.
Genau.
Und dann, ja, das ist nicht gut für niemanden, oder? Weil einerseits, wenn wir ja als Partner, als Unternehmer, ich glaube, jedes Unternehmen will glückliche Kunden, oder? Und das, ja, deswegen offene und ehrliche Kommunikation in einem Projekt, sehr wichtig. Ja. Allgemein Kommunikation, ich glaube, das ist etwas, wo wirklich am meisten vergessen geht oder irgendwo durch den Hintergrund geratet, dass man kommuniziert mit den Leuten, mit den Beteiligten und nicht irgendwie, ja, der Chef hat jetzt das Gefühl, diese Software braucht es, rollt sie aus, setzt das Projekt um und nimmt die Mitarbeiter nicht mit. Das ist etwas vom Schlimmsten aus meiner Perspektive, was passieren kann. Und das ist etwas, wo man sich einfach muss bewusst sein, ja, absolut. Weil das hat dann auch einen Einfluss auf die Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Also nicht nur jetzt in unserer Beziehung Kunde, Unternehmer, Kunde oder Partnerkunde, sondern auch in der Unternehmung selber.
Genau.
Also der Chef mit den Mitarbeitern oder Mitarbeitenden allgemein. Und das führt im Umkehrschluss zu möglichen Fluktuationen, möglichen Unzufriedenheiten, zu Frustration, zu Unproduktivität. Ja, und ja, wir reden ja heute viel von Fachkräftemangel. Vor allem in der IT.
Ja.
Nachwuchsförderung. Stellst du das auch fest bei dir, dass das ein Thema ist?
Ich spüre das bei uns nicht, dass wir Fachkräftemangel haben. Das liegt, glaube ich, an, dass wir eine sehr junge Firmenphilosophie haben. Wir versuchen bei uns sehr auf die Bedürfnisse von Mitarbeitern grundsätzlich einzugehen. Und da merken wir, dass durch Mund zu Mund, dass wir da sehr, sehr bekannt werden am Ende des Tages und dass wir da auch sehr attraktiv vermutlich sind, weil wir versuchen, unsere Mitarbeiter zu empowern, denen Verantwortung zu übertragen und ja, jetzt nicht nur einen Standard 0815-Job zu geben, auch nicht bei Teilzeitkräften.
Ich denke, das ist etwas vom Essentiellsten, wo man als Arbeitgeber den Arbeitnehmenden kann mitgeben. Jetzt, wie stellst du oder wie nimmst du die Leute mit auf der Reise?
Wenn wir uns heute anschauen, wir haben verschiedene Persönlichkeitstypen. Man kennt es vielleicht im eigenen Umfeld. Der eine ist vielleicht ein bisschen ruhiger, der andere ist vielleicht einfach der ganze Zeit reden muss. Und ja, schauen wir uns da Teams an, da ist ja eigentlich die ideale Konstellation, dass du das Beste von allem hast, also eigentlich einen guten Mix hast, weil dann kannst du eben die Stärken wie Puzzlestücke miteinander zusammenlegen. Und für mich persönlich war da ein Startpunkt, wo ich da eingestiegen bin, war das 5-Minuten-Tagebuch, was ich meinen Kollegen als Weihnachtsgeschenk geschenkt hatte. Das hat die Selbstreflexion angeregt. Und diese Selbstreflexion, wo vom einen Mitarbeiter kam, wurde dann in die ganze Organisation getragen. Das ging dann eben so weit, dass wir uns eigentlich damit auseinandergesetzt haben, welche Persönlichkeiten arbeiten eigentlich bei uns? Wie ist denn der Mix der Persönlichkeiten? Und was bedeutet das für unsere Organisation am Ende des Tages? Wir haben dafür das DISC-Modell verwendet. Das beschreibt im Prinzip 4 verschiedene Persönlichkeitstypen oder Ausprägungen. Das eine ist dominant, intuitiv, stetig und gewissenhaft. Und da gibt es verschiedene Fragebögen, wie man das eben ermitteln kann, welcher Persönlichkeitstyp man ist. Ja, aber man muss aber auch immer sagen, das Ergebnis ist nicht absolut. Und wir machen das mittlerweile auch im Bewerbungsprozess, wenn wir neue Leute einstellen, weil wir der Meinung sind, die Leute müssen ins Team reinpassen. Das Fachliche kriegen wir denn auch noch beigebracht.
Absolut. Wenn das Interesse da ist, das unterstreiche 100%, wenn das Interesse da ist von einer Person, dann kann auch nicht von der IT kommen und einen anderen Job gelernt haben, wenn er interessiert ist, sich das Wissen anzueignen, dann bin ich 100% davon überzeugt, dass er das kann.
Weil genau.
Ich sage immer gern, intrinsisch motiviert ist die Person und somit fühlt er sich nicht irgendwie gezwungen, etwas zu machen, sondern er hat den eigenen Willen, etwas zu machen. Und somit das Empowerment, das du jetzt ansprichst, ja, oder was du angesprochen hast, genau. Und das DISC-Modell, das ist natürlich, gibt's ja verschiedene Anbieter, Persolog und so weiter und so fort, wo ich jetzt gerade so an dieser Stelle auch sagen kann. Keine. Ja, das finde ich super, dass man das natürlich auch so integriert, weil Umfragen zeigen ja auch, HR-technisch und Statistiken, dass ja viele Leute eigentlich gar nicht den Lohn als entscheidenden Faktor sehen, sondern wirklich eigentlich, wie passt das Teamgefüge, was für Werte werden gelebt in dieser Unternehmung. Und jetzt da wieder zum Brückschlag zu dem, dass ihr das ja nicht feststellt, den Fachkräftemangel, weil ja wirklich die Mund-zu-Mund-Propaganda stattfindet bei euch. Das zeigt eigentlich auch, dass ja ihr zufriedene Mitarbeiter habt, wo auch hinter dem stehen, was sie machen, oder?
Genau, das war auch natürlich ein gewisses Learning oder eine gewisse Transformation hat da bei uns stattgefunden. Das habe ich auch versucht eingangs zu beschreiben, es gab eine Zeit, wo wir nicht erfolgreich waren. Das lag auch in der Zeit daran, dass wir sehr viele Persönlichkeiten im Team hatten, die sehr ähnlich waren und auch noch den gleichen Hintergrund hatten. Ja, wir waren sehr techniklastig und dadurch gab es natürlich so einen gewissen Confirmation Bias, um da mal ein Fachwort zu droppen. Ja, das bedeutet halt, wir hatten unsere eingeschränkte Sichtweise und unser Learning war jetzt, okay, wir müssen diese Sichtweise aufbrechen. Und für mich besonders spannend eben als Informatiker, wo ich ja eigentlich tagtäglich eher mit Fakten und Daten, also eher nüchterne, trockene Dinge zu tun habe, in so weiche Themen auch einzusteigen und auch Zeit darin zu investieren. Mittlerweile sehe ich das so, dass das eigentlich meine Hauptaufgabe ist, das Team bei uns zu alignen, das Team zu empowern und eine gute Atmosphäre zu schaffen, dass alle ihre Höchstleistung abrufen können, weil ohne das Team werde ich nicht erfolgreich. Das Team ist für mich der essentiellste Erfolgsfaktor als Unternehmer. Deswegen muss ich da schauen, dass mein Team hoch motiviert ist und gleichzeitig auch in die gleiche Richtung denkt.
Ja, ich verstand das vollkommen und das ist so ein bisschen die Selbstbestimmung, wo eine Person hat und die Sinnhaftigkeit vom Tun, vom eigenen Tun und was er eigentlich kann dazu beitragen, um ja, die Unternehmensvision, Unternehmensstrategie auch dort natürlich ein bisschen ja, zu erreichen und seinen Beitrag dazu zu leisten, das ist natürlich etwas, wo ganz essentiell ist. Ja. Darf ich fragen, was hat denn dazu geführt oder wie sind ihr zu dieser Erkenntnis gekommen? Ist das irgendwie durch einen externen entstanden oder habt ihr euch selber irgendwo durch einen Eben angefangen weiterentwickeln?
Wir haben uns selber weiterentwickelt. Die Herausforderung bei uns war logischerweise Covid, wie so bei vielen Unternehmen. Als junges Unternehmen haben wir jetzt nicht so viele Umsätze, haben halt dann auch nicht so die finanziellen Polster. Und das hat uns in gewisser Weise beigebracht, dass wir uns kontinuierlich neu erfinden müssen und auch kontinuierlich verbessern müssen. Und wir haben eben durch den ja vorher angestoßenen Reflexionsprozess, durch das 5-Minuten-Tagebuch, das hat wirklich für uns spannende Impulse geliefert, dass man eben seinen Mitarbeitern auch zuhört. Insbesondere bei dem Thema Strategie und Vision. Wir gehen da mittlerweile sogar über, dass wir das kollaborativ erarbeiten. Das heißt, jeder bei mir im Team weiß ganz genau, wo das Ziel ist und was er dazu beitragen kann. Weil das Ziel wurde gemeinsam als Team oder als Unternehmen gefunden und jeder hat seinen Beitrag da dabei. Und das sorgt halt dafür, dass es klar ist, ja, wenn ich eine Tätigkeit mache, immer zu hinterfragen, ist das genau das, was auf dieses Ziel einzahlt oder eben nicht? Und dadurch kommt dann zum Beispiel Dinge wie technische Perfektion eher niedriger als beispielsweise einen Kundennutzen eben zu erfüllen.
Mhm. Und habt ihr denn da, oder würdest du jetzt rückblickend sagen, du würdest es wieder gleich machen? Also quasi versuchen selber zu dem oder dich zu enablen dafür oder euch? Oder wärst du vielleicht schneller gewesen, hättest du eine externe Perspektive bekommen?
Logischerweise wäre es vielleicht schneller gegangen, wenn wir eine externe Perspektive gehabt haben. Aber die Frage ist immer, was machst du mit dieser externen Perspektive? Nimmst du diese an? Weil du musst ja selber auch zu dieser Erkenntnis am Schluss kommen, weil du musst ja überzeugt sein in dem, was du tust. Wenn dir jemand sagt, mach das so und so und du bist da einfach davon nicht überzeugt, dann bringt dir das in dem Moment auch nicht weiter. Man muss auch sagen, wir sind eigenfinanziert. Das heißt, ohne große Investoren im Rücken und so weiter tätig. Und das macht es für uns natürlich extrem schwierig, insbesondere auch jetzt Covid-Zeit, da, ich sag's mal, externe irgendwie noch zu beauftragen und so weiter, Geld dafür auszugeben. Deswegen war es mir ab einem gewissen Zeitpunkt klar, ich muss mich damit aktiv auseinandersetzen. Ich muss da meine Augen und Ohren offen halten und immer, immer wieder neue Impulse in unser Team einbringen. Und ich habe auch gemerkt, das wird auch sehr, sehr gut angenommen von den Leuten. Ich werde auch mittlerweile schon nachgefragt, du Thomas, wann ist denn eigentlich schon wieder die nächste Team-Canvas-Session, wo wir miteinander so ein bisschen die Rollen definieren, aber auch, ja, warum braucht es uns eigentlich? Ich sag's mal so, bei einem Unternehmen wie jetzt irgendwie ABB, Stadler Rail, SBB, also die Großen, da ist es ja jedem klar, warum es die braucht. Jetzt bei so einem jungen, dynamischen Unternehmen ändert sich das gefühlt alle 2 Wochen. Ja, wir lernen so viel in der Zeit, da können wir nach 2 Wochen eigentlich wieder ein komplett neues Business am Schluss wieder aufmachen. Und da ist es dann auch wichtig, dass alle abgeholt sind und auch wieder alle eben, ja, auf das gleiche Tempo gebracht werden, weil nur so kann etwas Cooles oder Neues auch entstehen. Und ich bin da der Meinung, da muss man auch teilweise unkonventionelle Wege gehen oder auch Wege gehen, die vielleicht auch unbequem sind.
Mhm. Und was würdest jetzt du sagen, als Vorgesetzter, brauchst du für Fähigkeiten oder hast du für Fähigkeiten dürfen, müssen, aneignen, was du vielleicht vorher nicht gehabt hast? So in der Selbstreflexion hinein.
Also grundsätzlich, meine Schwierigkeit ist, ich sehe mich nicht als Vorgesetzter. Ich denke eigentlich eher sozusagen, dass meine Angestellten, die sind die Experten in ihren Gebieten Und die treffen dort die wichtigen Entscheidungen anhand der gemeinsam definierten Strategie, die wir haben. Jetzt, klar, kann mal was schiefgehen. Dann muss ich halt den Kopf hinhalten, aber damit kann ich auch ganz gut leben, weil die positiven Effekte überwiegen dadurch.
Und was für Skills hast du für dich jetzt dürfen entdecken?
Die Skills, die ich entdecken durfte, das war eigentlich sehr spannend für mich, weil die habe ich nicht proaktiv wahrgenommen. Mir wurde zum Beispiel von einem Mitarbeiter zurückgemeldet in unserem One-on-One, was regelmäßig stattfindet. Er findet das mega spannend, mit mir zusammenzuarbeiten. Er ist BWL-Student gewesen an der HSG und hat dann auch so Vorlesungen gehabt wie Leadership und hat so gemeint, so, du machst eigentlich schon richtig viel, aber eben auf natürliche Weise. In gewisser Weise muss ich deswegen sagen, es ist mir vielleicht in die Wiege gelegt worden, aber was wo ich mich versucht habe, vor allem zu verbessern, ist, den Menschen zu verstehen. Also den Mensch per se zu verstehen, was ist seine Motivation, was treibt ihn an, warum steht er morgens auf und wohin will er gehen? Weil das können ja dann gemeinsame Ziele sein, wo man sich gegenseitig ausrichten kann wieder.
Ja, ich denke, was sicher wichtig ist, oder im Leadership redet man ja auch von WOPA Plus Ansatz, oder? Das ist ein Framework, sage ich jetzt mal, oder eine Methodik, wo man vor allem auch in den sozialen Medien dort hat sehr grosse Verwendung oder wird es oft gebraucht, oder? Das WOPA Plus, das ist Vernetzung, Opportunität, dann Partizipation und Agilität verbunden mit dem Vertrauen, das bildet eigentlich das ganze Framework, sage ich jetzt mal, oder das ganze Konstrukt. Und wenn man so jetzt zurück überlegt auf meine ursprüngliche Aussage von in den sozialen Medien, findet das einen Anklang, dann merkt man, okay, in den sozialen Medien kann ich in die Interaktion, also ich vernetze mich mit jemandem, ich habe eine Möglichkeit, also Offenheit auch, dann habe ich eine Partizipation, also ich kann gewisse Beiträge dort dazu machen, zu den Themen, die mich interessieren oder die mich beschäftigen. Und die Agilität, wenn ich Feedbacks überkomme, dann auch den nächsten Beitrag vielleicht anders zu machen, das Konstrukt eigentlich dann so führt auch zu Vertrauen. Also wenn du dich in meiner Aussage wiederfindest oder wenn du liest, was ich geschrieben habe und plötzlich merkst, ja, irgendwie resoniert das, irgendwie ja, finde ich mich da in diesen Wörtern wieder, dann weckt das Vertrauen. Und übrigens, so ist ja auch unsere Verbindung zustande gekommen. Also ich meine, wir haben ja uns auch noch nie gesehen, nur jetzt ein paar Mal virtuell. Und ja, also das ist schon noch spannend eigentlich, ja, was die neuen Technologien alles für Möglichkeiten bietet.
Genau, also es ist super spannend, wie man heute vernetzt ist. Ich habe immer so den Eindruck, ich gehöre noch zu dieser Generation, die auch noch im Physischen aufgewachsen ist, ohne Internet. Also ich bin noch genau an dieser sozusagen Altersgrenze, dass ich noch die alte Welt auch noch kenne. Und umso verrückter ist es, wenn wir uns in Personen hineinversetzen, die, ich sag's mal, ein bisschen fortgeschrittener sind vom Alter, was das für ein Riesensprung an Technologie ist, dass es heute einfach normal ist, dass ich meine Schwester in Helsinki per Videotelefonie anrufe. Das ist das Normalste der Welt heute. Und ja, umso spannender ist es da auch, von diesen neuen Methoden irgendwie Gebrauch zu machen. Aber auch, finde ich, von den Personen, die interessante Beiträge liefern, auch dort in Dialog zu kommen, um gemeinsam auch wieder partnerschaftlich oder auch ja, Themen zu diskutieren und auch voranzubringen.
Ja, das ist natürlich mega, was da für Möglichkeiten gibt. Und alles das erlaubt uns eigentlich eben die Digitalisierung. Also man sieht, ja, gewisse Vorteile sind uns bewusst, gewisse Vorteile sind uns nicht bewusst. Oft sieht man aber die negativen Aspekte von der Digitalisierung. Wenn ich im Zug bin, Beispiel vor einer Woche, dann sehe ich keinen Dialog oder wenig Dialog noch zwischen den Menschen. Jeder schaut auf sein Handy. Und ja, das ist dann ein bisschen der andere Aspekt von dem Ganzen. Und da auch gerade aus dem Nähkästchen, in der Berufsschule, wo ich gebe, auch da muss ich feststellen, und liebe Berufsschüler, wenn ihr jetzt das gehört, dann wird euch das nochmal klar, ich sage es immer wieder, dass, ja, bevor die Lektion anfängt, sind viele am Handy. Und unter den Schülern findet fast kein Dialog mehr, das ist nicht immer so, aber fast kein Dialog. Das ist mir wirklich ganz am Anfang ist mir das mega, mega eingefahren. Und ich muss sagen, hey, irgendwie, ja, ist das wirklich das?
Aus meiner Sicht, das ist nicht die Gesellschaft, in der ich leben will, wo wir uns gegenseitig anschweigen. Für mich ist es auch immer schwierig. Ich meine, ich habe Informatik, Digitalisierung zu meinem Beruf gemacht. Das ist meine Berufung am Ende des Tages. Und für mich ist eigentlich umso spannender, also ich hatte die Erkenntnis irgendwann mal, dass es für mich umso spannender ist, eigentlich wieder in die physische oder in die echte Welt wieder rauszugehen. Ich hänge den ganzen Tag Laptop am Handy, ja, beruflich, aber habe für mich festgestellt, dass die echte Welt, der Dialog mit echten Menschen viel befriedigender ist und mir viel mehr Spaß macht, wie auf WhatsApp jetzt irgendeine Nachricht zu schicken oder Instagram-Bildchen anzugucken. Ich muss auch sagen, da bin ich auch so ein richtiger Boomer. Ich habe kein Facebook, ich habe kein Instagram, kein Snapchat. LinkedIn ist das einzige soziale Medium, wo ich mich drauf bewege.
Mhm. Ja, ich glaube halt einfach, es ist wirklich, es ist ein Thema, wo jeder für sich selber muss beantworten, ob er auf diesen sozialen Medien möchte unterwegs sein oder nicht. Ist jedem selber. Ich persönlich habe für mich auch LinkedIn als das Medium müssen feststellen oder halt einfach, ich verwende das sehr oft und auch intensiv. Ich bin sehr präsent darauf, weil ich halt einfach auch aus meiner Sicht die richtigen Zielgruppen erreichen, die für mich jetzt wichtig ist, oder? Oder wichtig, wo auch eine gewisse Vernetzung kann stattfinden, wie jetzt mit uns oder mit anderen, wo auch in diesem Podcast gewesen sind, die sind über LinkedIn, hat die Vernetzung stattgefunden. Und nicht, weil ich alle persönlich kenne. Den einen oder anderen habe ich persönlich kennt, ja. Aber grundsätzlich, ja. Ja, und ich glaube, was eben auch noch wichtig ist, oder? Ich meine, was ist auch ein positiver Aspekt? Die ganze Flexibilität. Also, ich meine, die Flexibilität, die wir jetzt hier haben, durch die Digitalisierung, das ist natürlich ein riesen Mehrwert. Und ja, ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich mit meiner Schwiegereltern oder mit meiner Eltern rede, Und sie, oftmals kommen dann die Beispiele von, ja, wenn du in den Laden gehst, dann hat es ja fast keine Kassiererinnen oder Kassierer mehr. Ist ja alles automatisiert. Du hast Selbstbedienungskassen, du hast Self-Scanning-Kassen. Ich muss sagen, ja, es ist richtig. Ich meine, wo man aber vom Pferd oder von der Kutsche zum Auto geswitcht sind. Auch das ist nicht für alle gut gewesen. Und ja, eine Transformation hat seine positiven sowie aber auch seine negativen Aspekte. Und ich denke, es ist eher eine Revolution, sagt dann, wie du willst, oder?
Ja. Absolut, absolut. Also die gerade bei diesem Kassiererbeispiel, da gab es ja dann von der Mikro mal sozusagen ein Gegenkonzept, dass man diese Plauderkassen eingeführt hat. Und da hat man ja gemerkt, die Menschen haben Interesse an sowas, weil diese Kassen waren dann auf einmal unendlich ja überfüllt und mit langen Schlangen. Und das zeigt ja am Ende des Tages, das gibt es noch. Es gibt wohl Prozesse, wo man sagen kann, oder auch, ich sag's mal, ja, Filialen, wenn man jetzt bei diesem Beispiel bleibt, wo das vielleicht sinnvoll ist. Es gibt ja auch beispielsweise introvertierte Menschen, die einfach überhaupt nicht gerne mit anderen sprechen. für die ist das dann sozusagen ja wieder gut am Ende des Tages.
Mhm.
Man muss sich, glaube ich, einfach offen sein. Und ich glaube, es ist konstruktiver, wenn man sich der Sache annimmt und überlegt, was kann ich als Beitrag leisten? Weil als einzelner Mensch, ich kann die Transformation nicht aufhalten. Ich kann nur ein Puzzlestück sein, wie ich sie mitgestalten kann, wie ich sicherstellen kann, dass meine Interessen oder mein Idealbild von dieser Welt, dass das irgendwo erhalten bleibt.
Und das würde gerade als abschließende Wort, ne, Thomas. Gibt's sonst noch irgendetwas, wo du den Zuhörer und Zuhörerinnen möchtest mit auf den Weg geben? Und du sagst, ja, das muss nicht zwingend technisch oder IT-lastig sein, sondern allgemein.
Ja, also ich kann euch nur alle ermutigen, euch mit dem Thema Team auseinanderzusetzen. Vor allem, wenn ihr vorhabt, ein Unternehmen zu gründen, achtet darauf, dass es ausgewogen ist. Teamarbeit erfordert eine gesunde Vertrauensbasis. Und man muss sich auch immer bewusst sein, dass man fachliche Diskussion oder Diskussion in einer Sache auch sauber trennt von beispielsweise Freundschaften oder einer privaten Beziehung. Und ja, seid neugierig auf die anderen Menschen. Das kann ich euch raten.
Danke, Thomas. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz ergänzen. Wir haben ja 2 Ohren und 1 Maul. Wieso haben wir 2 Ohren? Damit wir besser zuhören können und 1 Maul, damit wir nur reden können, wenn es es braucht. Also die 2 Ohren sollten eigentlich symbolisieren, dass wir Kunst vom Zuhören uns dürfen aneignen und weniger reden und irgendwie unsere Meinung äußern. Und das ist auch wieder ergänzen. Ja, wie könnte ich die Leute erreichen, Thomas?
Auf LinkedIn zum Beispiel.
Gut, ich gebe das, ich tue die Show Notes in die Informationen. Mhm. Willst du noch etwas über das Video sagen?
Brauchen wir nicht. Ich sehe das, also wir reden jetzt ja gerade offen, wir brauchen nicht über Werbung oder sonst irgendwas reden. Mir liegt das eigentlich viel mehr am Herzen, dass die Leute was mitnehmen. Genau.
Gut.
Da haben wir hoffentlich eine gute Botschaft zusammengetragen.
Das denke ich.
Gut.
Also Thomas, danke.
Danke auch für deine Zeit und für das Gespräch und auch, dass du mich an der einen oder anderen Stelle wieder gerettet hast.
Bitte schön, tschüss, tschüss.
Ciao,
ciao.
Stopp, 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 stopp. Vergiss nicht, den Podcast zu bewerten und an 3 Kolleginnen und Kollegen weiterzuleiten, damit er so exponentiell wachsen kann, wie die technologischen Fortschritte, wo du tagtäglich damit beschäftigt bist. Wie du den bewerten kannst, auf Spotify gehst du neben dem Zahnrädchen von den Einstellungen, drückst auf die 3 Pünktchen und kannst die Show bewerten oder unten dran kannst die Show teilen. Bei Apple Podcast kannst du das ganz einfach, indem du auf die Folge gehst und dann nachher zum Erstaunen kannst du die 5-Sterne-Bewertungen entsprechend einreichen und auch einen Text einschreiben. Merci vielmals für deine Zeit und dass du den Podcast entsprechend auch tust. Hören und bewerten. Tschüss.